Heimatlos, der Podcast von und mit Alicia Tanoko. Salam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimatlos, dem Podcast. Heute mit einer sehr besonderen Episode, weil die Person, die heute bei mir ist, auch eine gute Freundin ist, mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe in den letzten Monaten, worüber ich sehr glücklich bin. Und es geht heute so ein bisschen natürlich wieder um den Heimatbegriff und darum, was es bedeutet, eventuell keine Heimat zu haben oder eine andere Heimat zu haben. Es geht wieder um Sprache und es geht auch darum, wie es ist, in einem Alter von 14 Jahren seine Heimat zu verlassen und sich ein Leben in einem anderen Land aufzubauen. Und es geht dabei diesmal tatsächlich um eine osteuropäische Perspektive, die ich sehr wichtig finde und in meinen Augen auch oft leider etwas vernachlässigt wird in der Berichterstattung. Deshalb habe ich mir gedacht, das ändern wir und wir laden eine tolle Gästin ein. Sie ist 29 Jahre, habe ich gerade erfahren. Sie ist Lehrerin, hat Bio und Chemie studiert an der Freien Universität. Auch da liegt unsere Connection. Und sie arbeitet nebenbei im Naturkundemuseum, ist da sehr aktiv in der Bildungspädagogik, sagt man das so? Ja,
Museumspädagogik, aber ja.
Museumspädagogik, die bildet quasi. Und ihr Name ist Agnieszka Markiewicz. War falsch.
Scheiße. Nein, das war schon richtig, alles gut.
Okay, hau raus, wie heißt du?
Also die polnische Version ist Agnieszka Markiewicz.
Oh, ich hab's richtig hinbekommen. Das war richtig gut.
Das war gut.
Das war überzeugend.
Ja, ich habe meinen Automatismus einfach überwunden an der Stelle. Genau, aber in Deutschland nutze ich den Vornamen Agnieszka nicht. Ich sage dann immer nur Aga.
Mhm. Ja, genau so habe ich sie nämlich auch kennengelernt. Aga wird heute mit uns etwas über ihre Erfahrungen sprechen. Und ich bin sehr froh, dass du hier bist und das teilst, weil, wie gesagt, ich einfach denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir auch mal diese Perspektive mit einschließen. Und deswegen, ich meine, du kennst ja diesen Podcast, du hast ja jetzt auch schon zwei ganze Folgen, ich bin auch sehr stolz, zwei ganze Folgen gehört und du weißt, wie es aussieht und was wir hier machen. Und deshalb die Einstiegsfrage ist, was bedeutet Heimat für dich?
Ich habe mich mit dieser Frage so lange beschäftigt, weil ich auch eine sehr gute Antwort darauf geben wollte. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich tatsächlich kein Ort ist. Es kann für mich kein Ort sein, weil ich nämlich schon so oft umgezogen bin und die Lebensgeschichte halt einfach da, was das Wort angeht, irgendwie super prägend ist. Und dementsprechend denke ich zumindest, dass Heimat ist ein Zusammengefüge von Menschen, die irgendwie in irgendeinem Kontext zusammenkommen und versuchen, das Leben sich schön zu gestalten. Und das können Freunde sein, das kann eine selbst ausgewählte Familie sein, sprich Freunde, die halt super, super eng miteinander sind, oder eben PartnerInnen, oder auch die Familie. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht nur ein Ort für mich. Ich glaube, subjektiv gesehen sind das mehrere Ortschaften oder sogar das Gefühl, was eben Heimat ausmacht.
Das ist doch also eine sehr gute Antwort. Das ist ja schon total, da können wir eigentlich schon aufhören jetzt an dem Punkt. Also ich meine, ich glaube, die meisten Leute hier tun sich schon auch ein bisschen damit schwer, das so klar zu definieren. Ich tue mich selber damit schwer. Ich habe auch beim letzten Mal mit David ja darüber geredet, was Heimat eigentlich für mich bedeutet. Also von daher, ich kann das total verstehen, dass es nicht so was super Eindeutiges ist. Umso schöner, dass du für dich eigentlich schon eine Definition gefunden hast. Und wir kommen da am Ende der Folge auch noch mal drauf zurück. Mhm. Ich würde jetzt erstmal gerne so ein bisschen von dir wissen und wissen, was eigentlich quasi passiert ist in deiner Lebensgeschichte, dass du mit 14 bist du direkt nach Berlin gekommen?
Nee, gar nicht.
Nee, okay.
Erst nach Mecklenburg-Vorpommern.
Okay, ah, stimmt.
Und auch indirekt sogar.
Mhm.
Also es ist eigentlich...
Okay, dann fang doch einfach mal vielleicht an dem Punkt an, wo quasi die Entscheidung gefallen ist, es ist nicht mehr Polen, es ist jetzt Deutschland. Und vielleicht sagst du noch mal dazu, wo genau aus Polen du herkommst.
Okay, also ich komme aus Polen, aus der Stettiner Ecke. Das heißt, in der Nähe von Ostsee, aber direkt quasi an der Grenze zu Deutschland. Dennoch haben wir nicht so viel Zeit in Deutschland dann verbracht mit meinen Eltern. Bis ich auf die deutsche Schule gekommen bin, waren es vielleicht mal 3 Mal, wo wir irgendwie rübergefahren sind, um einzukaufen oder uns irgendwie ein Dorf anzuschauen. Einfach nur, um zu gucken, wie es dann auf der anderen Seite der Grenze aussieht. Aber wir hatten gar keine Verbindung oder ich hatte gar keine Verbindung mit dem Land. Genau. Und ich kam tatsächlich nicht aus Polen direkt nach Deutschland, sondern es war ja so, dass wir davor in Südkorea kurz gewohnt haben.
Wow. Genau. That's news to me. Ja. In Südkorea.
In Südkorea.
Sprichst du Koreanisch?
Nee. Ich habe versucht zu lernen, aber tatsächlich waren wir da von englischsprachigen Menschen umgeben und das hat natürlich diesem Spracherwerb gar nicht irgendwie geholfen. Aber so die Basics habe ich drauf.
Und darf ich kurz fragen, da einhaken, warum habt ihr in Südkorea gewohnt?
Weil mein Vater dort arbeitet. Und zu dem Zeitpunkt hatte er da ja auch aktiv gelebt. Und ich glaube, natürlich mit 14 oder mit 13 in dem Fall, hat man es nicht so richtig reflektiert oder man hat es auch nicht bewusst wahrgenommen, wieso man denn auf einmal umzieht. Aber die Idee, von der ich dann nachhinein erfahren habe, ist ja, dass meine Mom und meine Schwester und ich sollten halt quasi zu meinem Vater hinziehen und da ja auch bleiben. Genau, aber haben es letzten Endes nicht gemacht, weil meine Mama ja auch ein Angebot, Jobangebot bekommen hat in Polen und sie auch nicht so richtig einverstanden war mit dem Schulbildungssystem und dann kam er wieder zurück. Und dann standen meine Eltern vor der Entscheidung, wo schicken sie mich hin, auf welche Schule. Und die Schule in Stettin, die sie sich angeschaut haben, die war ziemlich weit weg von mir. Und die haben halt von der Schule in Löcknitz gehört.
Wo?
So Löcknitz, so heißt die Ortschaft. Genau. Und das war ein europäisches Gymnasium, deutsch-polnisches Gymnasium. Und die fanden diese Idee toll, dass ich zwar die deutsche Sprache lernen würde, aber gleichzeitig noch die polnische Fächer dazu hätte. Und natürlich in einer abgespeckten Form. Aber trotzdem wäre das für die, die natürlich eine klare Definition von Heimat haben, wäre das eine kleine Verbindung mit Polen immer noch. Genau. Und ich glaube, unabhängig von meiner Meinung, die ich damals dazu hatte, haben sie sich dafür entschieden, mich dann dahin zu schicken.
Nach Löcknitz.
Löcknitz, genau.
Und das ist, Moment, da bin ich jetzt kurz nicht mitgekommen, das ist in
Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist in Deutschland, okay.
Das ist in Deutschland.
Okay. Ja. Und davor, bevor du nach Löcknitz kamst, hast du kein Wort Deutsch geredet?
Kein Wort Deutsch gesprochen. Meine Eltern sprechen kein Deutsch. Meine Mama hat mal Deutsch verstanden, weil, und jetzt kommt die komplizierte Geschichte, weil sowohl von meiner Mama-Seite wie auch von meinem Papa Elternseite, die waren alle Deutsch. Und aufgrund der Geschichte und aufgrund von Kriegsgeschehen ist es dazu gekommen, dass tatsächlich per Zufall einfach alle dann in Polen gelandet sind.
Ah, ja. Also auch durch Immigration quasi dann aus Deutschland nach Polen, auch Flucht oder?
Flucht, auch eine unschöne Geschichte tatsächlich mit dabei, wo also mein Opa an einer Seite war ein Waisenkind und wurde quasi als Arbeiter, sagen wir mal so, als Arbeitskraft nach Polen verkauft.
Oh, was?
Genau. Ich wusste gar nicht, dass sowas mal gegeben hat. Aber anscheinend ist es ja ein Phänomen, was tatsächlich relativ oft zustande gekommen ist damals. Und als Kind wurde der eben halt nach Polen verkauft.
Ja. Okay. Und dann hat sich quasi deine Familie eher dann in Polen niedergelassen und da ein neues Leben aufgebaut und dadurch bist du in Polen und nicht in Deutschland geboren.
Genau, und tatsächlich lustigerweise sind die Geschwister von meinem Opa aber in Deutschland geblieben. Also auch Waisenkinder natürlich, aber die wurden halt eben nicht nach Polen verkauft, sondern in andere Ortschaften irgendwie verlagert.
Ah, okay.
Wenn ich das so sagen kann.
Ja. Ich glaube, das sind alles nicht so die besten Geschichten. Aber okay. Das heißt, du kommst an diese Schule in Löcknitz, du sprichst kein Wort Deutsch und du hast deinen ersten Schultag. Wie sah der aus? Kannst du dich erinnern?
Sehr verwirrend. Absolut, auf jeden Fall. Ich kann mich an eine Situation sehr spezifisch erinnern, und zwar Mathematikunterricht. Ich war richtig gut in Mathematik in Polen. Und dann saß ich dann da und habe natürlich so ein bisschen die Basics versucht zu lernen, wie heißt du oder wie alt du bist, wo kommst du denn her? Na, diese Standard-Sätze, die man dann halt quasi lernt, wenn man eine neue Sprache sich eineignen möchte. Und dann hat mich die Mathematiklehrkraft, die wirklich toll war, einfach nur gefragt, wie ich heiße. Und ich habe es nicht verstanden.
Oh.
Ich habe es nicht verstanden, weil ich natürlich halt die Sprache mit dem polnischen Akzent irgendwo gelernt habe. Und in dem Moment war ich so überfordert. Und sie hat es, glaube ich, mehrmals versucht, mir zu kommunizieren, dass das die Frage ist. Ich konnte aber leider keine Antwort drauf geben. Hm. Und in der 8. Klasse, weil das ist ja dann die Klassenstufe, in die ich dann reingekommen bin, war das für mich schon ein ziemliches Erlebnis, da zu sitzen und einfach ahnungslos vor mich hinzuatmen in diesem Unterricht. Spektakel, sagen wir mal so, wo ich dann einfach eine Zuschauerin war.
Ja, also du hast so, wie lange ging das, dass du quasi nicht wirklich teilgenommen hast?
Erstaunlicherweise ziemlich schnell. Nach einem halben Jahr habe ich schon die Mehrheit davon, was erzählt worden ist oder was gesprochen worden ist, auch verstanden. Die Mehrheit bedeutet aber bei weitem nicht alles. Mhm. Und ich konnte schon halbwegs teilnehmen an dem Unterrichtsgeschehen. Ich habe, glaube ich, so die schwierigen Konzepte gar nicht so richtig begriffen. Und ich glaube, dieser Reflexionsprozess, wie viel ich tatsächlich auch wahrgenommen habe im Unterricht, fand dann aber erst spät statt, nachdem ich aus der Schule raus war. Okay. Wo ich dann mitbekommen habe, ich habe bestimmte Lücken aus der 8. Klasse, die ich ja quasi eigentlich nachholen müsste.
Und hast du dann in dieser Schule oder auch halt in diesem, also quasi Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, denn viel so anti-osteuropäischen Rassismus erlebt? Also, weil es gibt ja schon gewisse Vorurteile bestimmt auch, aber ich meine Vorurteile, die quasi vorherrschend sind, auch noch immer, also wenn man über PolInnen spricht. Und ich kann mir halt vorstellen, ich meine, wir sprechen jetzt ja über die Zeit, in denen, ich meine, wie alt, welche Zeitspanne ist das, 2000er irgendwann? Du bist wann geboren?
2009, glaube ich, bis 2014.
Ja, 95er Jahrgang?
Ja.
Ja, gut, dann bist du ja zur gleichen Zeit wie ich in der Schule gewesen, also ja, quasi die Nullerjahre. Und dass es ja auch da im Allgemeinen irgendwie viel Rassismussteigerung gab und so, ist ja keine Neuheit. Deswegen frage ich mich, ob du das auch da erlebt hast. Und wenn du hast, gerne kannst du auch Situationen schildern.
Es ist eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, ich diesen Rassismus, der damals stattgefunden hat, wenn ich das so sagen kann, gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Oder zumindest, es war mir nicht bewusst, dass das der Rassismus ist in dem Moment. Und ich war ja auch sehr geprägt von einem intrakulturellen Rassismus. Das heißt, ich habe eine sehr starke Ablehnung gegenüber Polen gehabt, polnischen Menschen oder polnischen Kultur auch, was das Ganze quasi auch ein bisschen erschwert hat. Ich kann mich an diverse Situationen erinnern, mit denen ich mit meinen Freundinnen unterwegs war, in verschiedenen Dörfern in Mecklenburg-Vorpommern. Und ab und zu mal haben sie auf Häuser gezeigt, die so ein bisschen nicht schön aussahen. Der Garten war nicht gepflegt, die Dächer waren kaputt und die würden dann anmerken, ja, da wohnen die Polen. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mein Bild von den polnischen Menschen in Deutschland geprägt. Und auch die Witze, die man ja auch so kennt, ja, die Polen klauen. Oder die trinken richtig viel Alkohol, oder dass man denen irgendwie nicht vertrauen kann. Ich glaube, das hat meine Selbstwahrnehmung von meiner eigenen Identität auch sehr verändert, sodass ich in diese Abneigungsschiene quasi dann geraten bin.
Das heißt, durch die Erfahrung, die du da gemacht hast, hast du eher so dich gar nicht mehr als Polin gesehen, sondern dann doch sehr viel mehr mit dem Deutschsein identifiziert, kann man das so sagen?
Es ist sehr kompliziert tatsächlich, weil ich glaube auch da in den Momenten habe ich mich nicht als deutsch wahrgenommen. Aber ich weiß, dass ich diese starke Abneigungsgefühle hatte. Und ich glaube, das hat mich dann in diesen Anpassungsdrang quasi verlegt. Mhm. Ne, mich am besten anzupassen der neuen Kultur, in die ich jetzt gerade reinkomme. Und auch eben, es ging ja primär um diese Zugehörigkeit, die ich ja spüren wollte, die ich haben wollte und die ich ja irgendwo verloren habe nach dem Umzug, sagen wir mal so.
Und ich meine, das ist ja total normal. Du warst ein pubertierendes Mädchen, dass man da irgendwie zugehörig sein möchte, ist ja wirklich absolut nachvollziehbar. Aber es ist natürlich schade, dass es quasi mit deiner Identität, die du eigentlich hast, dann nicht geht. Und wo du das gerade sagst, muss ich tatsächlich so ein bisschen drüber nachdenken, dass ich das ähnlich schon mal verspürt habe oder auch lange verspürt habe, weil ich diesen türkischen Teil von mir irgendwie auch, also nicht abgelehnt habe, aber eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Wenn Menschen über die Türken geredet haben, dann haben sie immer nicht mich gemeint. So, dann war, da hieß es halt immer so, ja, aber du bist ja anders, weil du bist ja nur Halbtürkin.
Ganz genau.
Wo ich dann halt auch immer dachte, also ich dachte das dann auch lange, bis ich dann irgendwie erwachsen geworden bin, dann hat sich es halt verändert und jetzt ist es halt sehr präsent, dass ich schon auch mich einfach sehr türkisch fühle. Mhm. Aber dieses Ablehnungsgefühl, weil natürlich TürkInnen ja auch Dinge nachgesagt werden, die irgendwie nicht fair sind, so wie wahrscheinlich ja fast allen anderen Kulturen oder Ethnizitäten so. Aber in Deutschland natürlich auch sehr präsent, weil es einfach sehr viele TürkInnen hier gibt. Mhm. Und deswegen, es tut mir voll leid zu hören, weil das schon ja es etwas ist, was du quasi ganz bewusst von dir abstößt und was ja auch Zeit braucht, um wieder zurückzukommen wahrscheinlich.
Ich glaube, ich bin noch gar nicht so weit, ehrlicherweise. Ah, ja. Und wenn ich was aber anmerken kann, ist, dass diese Kommentare auch sehr oft nicht von deutschstammigen Leuten kamen, sondern auch wirklich auch von Polen halt.
Ach, ja? Krass.
Ja.
Aber das finde ich ja ganz wild. Also, dass man sich dann selber so runterredet und irgendwie so ein ganz anderes Licht stellt. Woher kommt es, denkst du?
Darüber habe ich mir richtig viele Gedanken gemacht, als ich mich mit diesem Thema im Vorhinein wegen beschäftigt habe, weil ich eben auch dieses Problem identifizieren wollte. Und ich glaube, die Polen, die haben im Ausland sehr oft das Gefühl, ihren Menschen, also der polnischen Kultur, überlegen sein zu wollen. Und es gibt sogar ein Sprichwort, das kenne ich aus dem Polnischen, dass ein Pole ist dein größter Feind im Ausland, wenn du auch ein Pole bist.
Aha.
Ja. Und tatsächlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern spreche, sie können das ja auch total bestätigen. Vor allem mein Vater, ne, der im Ausland arbeitet. Mhm. Ich glaube nicht, dass er das reflektiert, aber der benimmt sich auch genauso. Mhm. Oder beziehungsweise der hat dieses Gefühl, diese Abneigung gegenüber eigenen Landsleuten sehr stark, sehr präsent. Und ich weiß nicht, woher das kommt.
Ich meine, gut, ich überlege gerade, ob es das dann in anderen Ländern auch gibt, mit Sicherheit. Also ich denke jetzt halt gerade auch über die deutschen Menschen nach. Und da gibt es ja schon auch jetzt schon eine starke gesellschaftliche Spaltung auch. Zum Beispiel Menschen, die irgendwie rechts sind, von denen distanziere ich mich ja auch ganz doll und sage halt irgendwie, boah, mit denen will ich nichts zu tun haben, vor denen muss ich mich irgendwie in Acht nehmen und so. Und da gibt es ja sicherlich auf jeden Fall so Spaltungen, aber dass es wirklich so doll ist, dass man im Ausland sagt, so der eigene Landsmann, Landsfrau, wie auch immer, ist mein größter Feind. Das ist ja schon, das...
Ich muss aber auch sagen, dass dieser Satz mich ja auch irgendwo ein bisschen geprägt hat, weil wenn ich jetzt über meine eigene Freundschaftskreise nachdenke, ich habe gar keine polnischen Freunde. Und ich finde es so schade, weil ich auch wirklich glaube, dass ich dadurch auch diese Verbindung mit meinem Ursprungsland, wenn ich das so sagen kann, verloren habe.
Ja, das wäre tatsächlich auch eine Frage, die ich mir für dich überlegt habe, was jetzt eigentlich ganz gut passt. Also was ist denn eigentlich deine Verbindung dann zu Polen? Ich meine, ich weiß, dass du, also weil wir einfach viel auch reden, weiß ich, dass du auch oft dort bist und auch hinfährst, auch zu deinen Eltern. Mhm. Ist deine Schwester noch in Polen?
Ja, und die spricht auch kein Wort Deutsch.
Ach, krass. Mhm. Also das heißt, du bist nach Löcknitz gegangen.
Genau.
Aber darf ich jetzt nochmal da einhacken, warum nur du und nicht sie? Ist sie älter als du?
Nee, sie ist jünger, aber sie wollte nicht. Sie wollte nicht unbedingt die deutsche Sprache lernen. Sie hat Spanisch bevorzugt. Und dann deswegen hat sie dann sich für eine andere Schule entschieden.
Eine polnisch-spanische dann?
Ja, oder was? Genau. Ah. So eine Art Europa. Schule dann auch wieder, aber in Polen.
Okay, okay, verstehe, das ist ja spannend. Das heißt, auch ihr wurdet so ein bisschen ja auseinandergerissen.
Ja, auf jeden Fall.
In dem Moment. Hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Schwester?
Ja, habe ich. Aber ich merke auch diese kulturellen Unterschiede, die wir dann mittlerweile haben, weil ich tatsächlich sagen würde, dass meine prägendste Jahre, die ich dann hatte, oder beziehungsweise dieses Alter, in dem ich nach Deutschland gekommen bin, das war, was meine Sozialisierung ausgemacht hat. Und dementsprechend merke ich auf jeden Fall Unterschiede in diversen Sachen, wenn ich mit ihr spreche. Und das macht es manchmal kompliziert.
Mhm. Okay, das heißt, deine Verbindung zu Polen sind auf jeden Fall noch deine Eltern. Aber gibt es noch andere Dinge, die du an Polen sehr schätzt?
Das wird sich jetzt richtig böse anhören, aber Urlaub machen. Ich liebe es, in Polen Urlaub zu machen.
Das ist doch voll fein.
Das ist richtig toll, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich nicht aufregen über zum Beispiel die politische Situation in Polen oder über bestimmte Verhaltensweisen, die ich dann da beobachte oder wie auch immer, weil ich da ja nur zum Urlaub machen bin.
Du bist quasi Touristin im eigenen Land?
Ja, wenn du das so sagst, ja. Das ist ein bisschen schräg.
Ja. Schon, naja, vor allem, du sprichst ja auch die Sprache perfekt.
Ja. Schon. Ja, wobei tatsächlich manchmal vergesse ich einige Wörter oder beziehungsweise, wenn das jetzt ein... Wir haben ja Hochdeutsch in Deutschland, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Polnisch sprechen sollte, damals, ist es dann ein bisschen kompliziert, weil ich es halt nicht verstehe, ich einige Ausdrücke oder Wörter nicht verstehe.
Mhm.
Weil auch mein Spracherwerb da an der Stelle aufgehört hat, also mit 14 Jahren.
Ja. Ah, schwierig. Das heißt, okay.
Also
ja.
Ich glaube, ich befinde mich in so einer Art ambivalenten Situation, wo ich keine Sprache perfekt sprechen kann.
Mhm.
Und das ist so verdammt schwer für mich, weil die Sprache macht ja auch wieder die Identität aus.
Voll, aber auf jeden Fall. Sprache als Schlüssel zu Kultur, das ist ein großes Thema auch hier in diesem Podcast, vor allem auch, weil, das sage ich dann immer wieder, ich ja einfach gar kein Türkisch spreche. Deswegen ist es, finde ich Sprache persönlich sehr spannend. Aber auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht so dieses typische Ding sagen von wegen, ja, Aga, du sprichst richtig gut Deutsch und du kannst ja gut Deutsch. Aber ich muss schon sagen, dass als ich dich die ersten Male getroffen habe und ich wusste natürlich, dass du einen polnischen Namen hast, aber ich dachte dann halt, naja, du hast halt polnische Wurzeln und bist aber in Deutschland geboren. Also für mich, das ist erst später gekommen, dass ich dann doch mal an der einen oder anderen Stelle gehört habe, dass du vielleicht mal ein Wort nicht ganz richtig ausgesprochen hast oder so. Mhm. Und ich habe das wirklich null wahrgenommen. Also um das vielleicht nochmal rückzumelden, dass es, und ich meine, du arbeitest jetzt halt auch im Naturkundemuseum und bist da ja auch voll aktiv so und du bildest Menschen weiter und das könntest du, glaube ich, nicht, wenn du nicht sehr, sehr, sehr gut Deutsch sprechen würdest.
Ne? Das war auch die Motivation, dahinter eben diese Sprache so gut wie möglich dann zu lernen, weil ich dann relativ früh schon gemerkt habe, ich möchte halt Lehrerin werden, ich möchte Pädagogin werden und ich glaube, die Sprache ist mit das Wichtigste, was du halt als Kompetenz mitbringen musst, um diesen Beruf auszuüben. Und mir war auch relativ schnell klar, dass in einem Raum voller jungen Erwachsenen, die gerade hochpubertär sind, wenn du da dich angreifbar machst, auf egal welche Art und Weise, wird das dann schwer. Und gekoppelt mit der perfekten Anpassungsgabe, die ich habe, so sagen würde, war das dann ziemlich, also es war ein langer Prozess natürlich, diese Sprache zu lernen, aber ich bin sehr stolz darauf, dass ich das so gut hinbekommen habe und immer noch in diesem Spracherwerbprozess bin.
Ja. Übst du dann quasi auch weiterhin Polnisch zu sprechen oder, also im Sinne von üben jetzt, dass du dir auch vielleicht mal Grammatik anguckst oder irgendwie neue Wörter lernst oder lässt du es jetzt einfach?
Nee, tatsächlich nicht, gar nicht. Ich versuche so oft wie möglich mit meinen Eltern oder Familie zu sprechen, die halt in Polen ist, aber ich glaube, das kommt auch zu kurz. Mhm. Auf jeden Fall, weil auch die Bücher, die ich lese, lese ich meistens auf Deutsch oder Englisch und dementsprechend da die Schreibweise, die polnische Schreibweise, die unheimlich kompliziert ist, das habe ich schon längst verlernt, leider.
Ach so, das heißt du, aber wie kommunizierst du dann mit deinen Eltern, wenn du nicht polnisch schreiben kannst?
Nee, ich kann ja
polnisch schreiben. Also du kannst polnisch schreiben,
ich mache ja auf jeden Fall sehr viele Fehler.
Ach so, okay.
Genau, die Grammatik oder eben halt die Rechtschreibung, die ist kompliziert.
Ja. Okay, ja, okay, verstehe ich. Ist im Türkischen, finde ich, persönlich auch so. Mhm. Aber ich glaube, das kommt immer darauf an, von welcher Primärsprache du halt kommst. Und meine Primärsprache ist halt Deutsch. Mhm. Von daher ist ganz anderer Satzbau und so. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und als du dich dann hier so ein bisschen etabliert hast, dann kam auch gar nicht mal so der Gedanke auf, ich möchte gerne nochmal zurück nach Polen gehen. Oder war das dann klar, ich bleibe in Deutschland?
Also ich hatte diesen Gedanken noch gar nicht. Zumindest noch nicht laut ausgesprochen, aber auch nicht wirklich darüber nachgedacht, weil ich mich dem Land auch nicht zugehörig fühle. Ich fühle mich in Deutschland sehr, sehr wohl und ich möchte auch hier gerne bleiben. Ich bin ja mittlerweile deutsch eingebürgert.
Ah.
Genau. Und also auch super.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist für mich, Dankeschön. Und ich fühle mich halt einfach hier sehr wohl und ich glaube, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, meinen sozialen Kreis oder eben halt Berlin, sagen wir mal so, jetzt erstmal zu verlassen.
Ja, mich würde noch interessieren, wie dann der Wechsel, also quasi aus Mecklenburg, wo hast du denn da eigentlich dann gewohnt, wenn deine Eltern in Polen geblieben sind?
Und das war schwierig zusammenzufassen, weil ich eine Zeit lang, um an die Schule zu kommen, war die Voraussetzung zumindest für mich, dass ich auf ein Internat komme. Und da habe ich dann eine Zeit lang gewohnt, wo meine Eltern auch quasi diesen Eindruck hatten, dass mein Spracherwerb dadurch auch irgendwie schneller stattfinden wird oder begünstigt wird. Und das war ja auch primär das, was passiert ist. Und dann die letzten, glaube ich, 3 Jahre die letzten 2 Jahre habe ich bei meinen Eltern wieder gewohnt, wobei das letzte Jahr, wo ich volljährig geworden bin und dann mit dem Auto immer fahren konnte und wir haben wirklich, oder meine Eltern wohnen wirklich nah an der Grenze, das sind 5 Minuten Weg mit dem Auto und kann ja quasi rüberspazieren gehen, habe ich mich eigentlich nur in Deutschland aufgehalten.
Mhm. Okay, krass. Ja. Okay, das heißt also dann, du machst die Schule fertig, du machst Abitur, bist dann 18 Jahre alt.
19,
egal. Ja, ja. Ah, musst du wahrscheinlich nochmal irgendwas wiederholen.
Nee, okay. Tatsächlich nicht. Ah. Also, nee.
Ah. Good for you.
Ja, ich bin auch überrascht. Ich meine, vor allem die 8. Klasse. Ich habe nichts mitgenommen. Naja, aber auf jeden Fall.
Smartass.
Die Noten haben gepasst. Okay. Genau. In Polen wird man erst mit 7 eingeschult, oder würde man damals. Genau, und deswegen war ich mit 19 erst fertig. Und dann kam ich nach Berlin. Ich wollte unbedingt studieren.
Okay, also es war dann das Studium, was dich nach Berlin gezogen hat.
Mhm. Ja, eigentlich primär nach Rostock. Aber ich fand Berlin spannender. Und dann kam ich nach Berlin.
Also, aus einer ganz super neutralen Perspektive als Ur-Berlinerin kann ich ja sagen, ich finde Berlin auch spannender als Rostock. No offense an alle Menschen, die in Rostock zuhören. Ich weiß nicht, ob es so viele sind, aber falls, sorry.
Nee, Rostock ist toll.
Ja, auf jeden ich war Fall. Auch schon oft in Rostock. Ich mag Rostock auch, aber zum Studieren.
Ist auch toll.
Berlin, ja.
Ist wirklich toll. Aber Berlin ist schon.
Es hat vielleicht mehr Möglichkeiten. In gewissen Hinsichten. Und ich meine, vor allem auch mit einer queeren Identität oder so, ist es ja vielleicht auch anders in Berlin als in Rostock.
Ja, ich schätze Rostock nicht, was das angeht. Da sind wir auch sehr präsent.
Okay, ich bin in der Hinsicht vielleicht nicht so ganz bewandert wie du. Können wir gerne mal drüber sprechen. Vielleicht machen wir mal einen Trip nach Rostock und schauen uns die queere Szene an. Bin ich dabei.
Hm.
Okay, also es ist nicht Rostock geworden, sondern Berlin. Und wie ging es dann weiter? Du bist an die FU direkt gekommen?
Ja, ich bin direkt an die FU gekommen. Habe so ein bisschen mit mir gekämpft, ob ich Biochemie machen möchte oder Bio und Chemie auf Lehramt. Habe mich dann letzten Endes für Biologie und Chemie auf Lehramt entschieden und habe angefangen zu studieren. Und es war tatsächlich am Anfang sehr schwer reinzukommen, weil Lehramt studieren ja nur mal Leute, die nicht unbedingt einen Migrationshintergrund haben.
Ja,
in meiner subjektiven
das, was du
Wahrnehmung
hast,
ganz genau, ne, waren das eher deutschstämmige Leute, die eben in diesem Studiengang gelandet sind. Und ich glaube, das war aber sehr vorteilhaft für mich, in der Hinsicht, dass ich dann weiterhin diese Sprache, die ich da aufgenommen habe, wie ein Schwamm, einfach irgendwie weiterhin lernen konnte. Ich meine, nee, das ist blöd gesagt, weil natürlich auch Migrantenleute, die halt in Deutschland aufgewachsen sind, ja auch perfekt diese Sprache sprechen. Und da spricht schon wieder meine Erfahrung raus. Und zwar dass ich Leute, die hier geboren sind und Migrationshintergrund haben, aus der Perspektive, dass ich selbst irgendwann mal später erst nach Deutschland gekommen bin, gar nicht so richtig unterscheide von den Deutschen. Das sind für mich halt einfach deutsche Personen, ne?
Ja, ich meine, ja. Auf dem Papier stimmt das ja auch. Genau. Also ich meine, ich hab ja auch keinen türkischen Pass oder so.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, also fair, total fair, dass du das so siehst.
Nee, ich glaube, das als Person, ist so eine Erkenntnis, die ich jetzt
habe. Ja, total. Und es ist, also klar, es macht einen mega Unterschied, ob du hier geboren bist und das halt alles kennst und damit aufgewachsen bist, als wenn du halt, ne, irgendwie dazu kommst so. Natürlich trotzdem haben die Leute ja dann auch Hindernisse aufgrund von Namen oder irgendwas, ne? Dass sie halt auch in Schubladen gesteckt werden. Darum geht es jetzt heute nicht. Aber so grundsätzlich verstehe ich total, dass du diese Unterscheidung nicht unbedingt machst.
Mhm. So. Ja, gemacht habe.
Oder gemacht hast.
In dem Moment, als ich dann halt hier angekommen bin. Genau, so ist es. Ja. Aber jetzt würde ich das auf jeden Fall nicht unterzeichnen.
Okay, das heißt, Studium war erstmal ein bisschen schwierig, für mich by the way auch. Also ich war auch sehr überfordert, als ich angefangen habe zu studieren, weil ich komme halt auch aus einer ArbeiterInnenfamilie und da hat mir keiner erklärt, wie Studieren funktioniert. Und ich stand da auch und war so, okay, was ist das Unterschied zwischen Modul und Seminar? Gibt es einen Unterschied? Was gehört zu was? Also ich war da schon doch auch sehr verwirrt und kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und wenn man dann die Sprache vielleicht auch noch nicht so perfekt beherrscht, auch nochmal natürlich etwas anderes.
Ich glaube, das waren ja die Eindrücke zusammen, also in einer neuen Stadt mit komplett neuen Menschen und dann dieses Studiensystem in Deutschland, was primär eine freie Universität auch wieder komplett anders aussieht als an anderen Universitäten. Ich glaube, damit war ich, mit dem Gesamtbild war ich einfach überfordert.
Vor allem in Bio habe ich gehört, ist das in einer freien Universität doch ein bisschen anders.
Auf jeden Fall.
Diesen Blockkursen und ganz dann irgendwie drei Monate gefühlt gar nichts.
Na, so war es auch nicht.
Ja, gut, aber ja also weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Ja, gut, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Folge. Aber voll. Und wie war dann deine Erfahrung an der Uni, weil, also ich hatte ja mit David gesprochen in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr die auf jeden Fall gerne nochmal anhören, ist sehr spannend geworden. Und David hat berichtet, dass er eigentlich gar nicht so viel Rassismus erlebt hat, was natürlich super ist, weil das möchte ich auch nochmal betonen. Dieser Podcast ist aus einem gewissen Schmerz entstanden, aber er soll nicht nur Schmerz abbilden. So, und es ist total schön, wenn Menschen keine Rassismuserfahrungen gemacht haben aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens oder ihres Namens oder wie auch immer. Deswegen, ich möchte hier keine, es geht hier nicht so ein bisschen um Voyeurismus irgendwie und um so das schlimmste Leid darstellen, sondern es geht darum, sich gegenseitig zu empowern und irgendwie auch zu zeigen, dass Leben auch anders funktioniert. Trotzdem hat er mir ja ein paar Situationen geschildert, die halt nicht so cool waren. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal fragen, ob du da dann, nachdem es an der Schule ja scheinbar, sag ich mal, nicht so schlimm gegen deine Person irgendwie ging, ob du das dann irgendwie erlebt hast an der Uni oder ob es das dann auch einfach gar nicht gab.
Also an der Schule hatte ich gar keine Rassismuserfahrung, würde ich sagen, jetzt rückblickend. Aber an der Uni war es auch nicht so schlimm. Es gab zwei Situationen, an die ich mich erinnern kann, wo ein Dozent mich gefragt hat, aufgrund meines Namens, ob ich eine Erasmus-Studentin wäre. Und das fand ich in dem Moment auch sehr komisch, überraschend, weil ich nicht das Gefühl hatte, da irgendwie jetzt besonders aufgefallen zu sein, um mich da mit dem Erasmus-Studenten Schubladendenken irgendwie einzustecken.
Nicht.
Aber auf jeden Fall, und es gab noch zweite Situationen in dem ersten Semester, da musste ich in anorganischen Chemie, glaube ich, war das, musste ich einen Vortrag halten und an dem Tag war ich sehr krank und ging es absolut nicht schlecht, absolut nicht gut. Und
absolut nicht schlecht. Ich war richtig krank.
Ja.
Sorry, da war
ich krank.
Das war ein lustiger Versprecher.
Ja.
War ich krank? Also im Nachhinein, lieber Herr Dozent, liebe Frau Dozentin, sie war eigentlich gar nicht krank.
Eigentlich ja. Nee, egal, aber mir ging es nicht so gut. So. Und ich musste einen Vortrag halten und ich habe mich da tatsächlich sehr, sehr oft versprochen, habe mich null vorbereitet und das war auf jeden Fall nicht qualitativ, was ich da geliefert habe. Und dann hat er mich zur Seite genommen und gesagt, oder besser gesagt gefragt, ob ich tatsächlich mir sicher bin, dass ich weiter studieren möchte.
Aha.
Und also nicht generell, aber ob ich halt Chemie weitermachen möchte. Und ich habe das komplett auf meine Sprachkenntnisse bezogen. Mhm. Und das hat tatsächlich etwas in mir wirkt, und zwar, dass ich ein halbes Jahr eine richtige Blockade hatte, dann in der Öffentlichkeit zu sprechen. Oder also Öffentlichkeit bedeutet nicht mit Freunden, sondern auch wirklich eine, irgendwie in den in universitären Kontext oder eben irgendwie Vorträge zu halten. Ja, was ja auch irgendwo sehr wichtig ist an der Uni.
Ja, also kommt man nicht drum rum meistens.
Ganz genau.
Ja, okay. Und würdest du denn sagen, also wenn du sagst, du hast auf deine Sprachkenntnisse bezogen, obwohl er ja gar nicht gesagt hat irgendwie, ja, sie sprechen nicht so gut Deutsch, so. Aber dann würdest du sagen, dass das schon eine Art von Steckenpferd ist, was du so ein bisschen jetzt mit dir rumträgst, dass wenn auf Kritik kommt, ja, dass du es halt auf deine Sprache beziehst.
Ja. Egal, was für eine Kritik kommt, denke ich primär immer daran, okay, es liegt an der deutschen Sprache. Ne? Und das habe ich auch zum Beispiel in der Schule auch sehr oft. Ich habe zwar keine Kritik bekommen, noch nie in meinem Beruf tatsächlich, also glücklicherweise, aber also keine nicht konstruktive Kritik, sagen wir mal so, aber immer wieder befand ich mich in Situationen, wo ich selbst den Rückschluss gezogen habe, okay, es liegt an meiner Sprache, und das hat mich auf jeden Fall in einen sehr in seinen komischen Umstand, oh Gott, siehst du da wieder? unwohles Gefühl gegeben einfach.
Okay. Ja, das ist halt, also ich meine, durch einen gewissen Anpassungsdruck und dieser Assimilation, die du da irgendwie ja durchmachen musstest, und dieser Abneigung auch, was ich ja wirklich bis heute ja gar nicht wusste, dass du auch diese Abneigung gegenüber deiner eigenen Ursprungskultur irgendwie hast, kann ich das schon gut verstehen, dass das jetzt quasi so eine Art von Dorn in deinem Auge ist, dass egal was kommt, dass es darauf bezogen wird, ja.
Ich finde das auch sehr spannend in den ersten Jahren an der Uni, wenn ich jetzt mit polnischen Menschen irgendwie was zu tun hatte, weil wir doch ganz schön viele in Berlin sind. Wir haben uns vielleicht mal anhand von Namen erkannt, wir haben aber nie den Anstand gemacht, auf Polnisch zu sprechen. Noch nicht mal einmal habe ich mit polnischen Menschen, polnischstämmigen Menschen, wo man sich denken könnte, dass sie auch Polnisch sprechen, noch nie Polnisch gesprochen. Wir sind immer bei dem Deutschen geblieben.
Geht es dann noch ein bisschen darum, aus Angst, dass andere Leute euch hören? Oder ihr seid halt dann, also ist wirklich nur so ein.
Ich glaube, das ist wirklich halt dieser Anpassungsdruck, der in meine Kultur, sagen wir mal so, die ich ja mit mir irgendwo noch ein bisschen rumtrage, irgendwo auch sehr präsent ist.
Und war dein Wunsch, Lehrerin zu werden, schon immer da? Oder hat er sich dann erst so im Studium so richtig verfestigt? Oder warst du ganz felsenfest überzeugt, als du im Studium gegangen bist, ich werde Lehrerin? Ich meine, klar, ich kenne das ja selber, ich habe ja Geschichte studiert und ich musste auch von Anfang an wählen, ob ich auf Lehramt studiere oder nicht. Ich habe mich da klar dagegen entschieden, weil ich halt wusste, just in case, ich finde keinen Job, kann ich halt immer einen Quereinstieg machen, weil LehrerInnenmangel.
Na klar, so, natürlich.
Ne, das ist halt, also,
kann man machen.
Kann man machen, ist natürlich überhaupt nicht das Gleiche. Das finde ich auch krass, dass es halt irgendwie geht, weil es gibt halt Menschen, die das halt drei Jahre plus zwei Jahre Master irgendwie studieren und Pädagogik und sowas alles dabei haben.
Ja.
Also verstehe ich wirklich nicht so gut. Also ich finde es wichtig, dass wir natürlich Menschen educaten und dass es auch weiterhin so bleibt. Aber irgendwie denke ich mir so, boah, da fehlt doch was. Auch wenn man dann so einen Crashkurs Pädagogik noch dazu macht, weiß ich nicht, ob das das Gleiche ist, ne?
Ja, bestimmt.
Also großen Respekt erstmal davor. Und ja, war das so dein Traumberuf oder hattest du mal andere Pläne für dein Leben?
Ich hatte auch andere Pläne. Ich wollte Chemie studieren, also Mono-Bachelor machen. Oder Ingenieurwesen, weil ich aus einer Familie komme, wo alle Ingenieure sind. Außer meine Mama. Meine Mama ist Schulleiterin. Und ich glaube, das hat mich dann irgendwo in die Richtung dann bewegt, dann auf Lehramt zu studieren. Wo sie nicht so richtig begeistert war davon tatsächlich. Sie meinte, überleg dir das mal dreimal, viermal. Jetzt mittlerweile weiß ich wieso. aber ich bin sehr glücklich mit der Wahl. Während des Studiums, ich habe ein bisschen länger studiert, weil ich auch ein bisschen andere Sachen gemacht habe in meinem Leben, auch in der Wissenschaft und auch an der Uni gearbeitet, war ich mir dem nicht so sicher, ob ich eine Lehrerin werden möchte. Aber mittlerweile bin ich da auf jeden Fall der Meinung, das ist mein Traumberuf und zumindest für die nächsten 10 Jahre werde ich es ausüben. Aber trotzdem bleibe ich noch immer im Naturkundemuseum.
Ja, und das finde ich auch richtig spannend, dass du, bist du gerade im REF dann dementsprechend? Nee, wie ist denn das? Also wenn du jetzt an der Schule arbeitest, du bist im REF.
Also ich habe jetzt gearbeitet, genau, und jetzt bin ich im REF, ja. Also ich habe gearbeitet quasi vor meinem REF, schon mit einer Teilzeitstelle, wo ich nochmal unterrichtet habe, Klassen hatte und so weiter. Und jetzt, jetzt befinde ich mich im REF, ja.
Okay, das heißt, kannst du dann beim Naturkundemuseum weiterarbeiten?
Ja.
Okay.
Das ist eine Sonderregelung.
Ah, das ist ja cool. Und genau, wir haben ja schon über den Rassismus gesprochen, den es nicht gab, glücklich, also beziehungsweise vereinzelt, aber jetzt vielleicht nicht so, dass du sagst, ich hatte eine super, super schwierige Zeit. Mhm. Also so klingt es jetzt für mich, dass es in Ordnung war.
Ja. Aber tatsächlich, wenn ich hier mal kurz was anmerken kann, ich hatte mal eine Situation mit meiner Arbeitskollegin an der Uni, wo wir uns über afrikanischstämmige Leute unterhalten haben und über Rassismusprobleme gesprochen haben. Und ich wollte mich irgendwie noch dazu äußern. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe tatsächlich. Aber sie meinte dann zu mir, du hast ja keinen Rassismus erfahren. Oder du weißt ja nicht, was Rassismus ist. Und dementsprechend darfst du hier gar nicht mitsprechen. Und da ist mir schlagartig klar geworden, dass diese osteuropäische Abstammung nicht immer wahrgenommen wird als irgendwie auch angreifbar. Dass es irgendwas ist, was zu einer Diskriminierung führen kann. Und ich glaube, das war so ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben, wo ich mich damit angefangen habe, ein bisschen mehr zu befassen.
Voll. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich dann auch nicht so wahrgenommen fühlt in dem Moment. Ja. Ich meine, was natürlich total klar ist, und ich glaube, das muss man auch nochmal betonen, ist, dass natürlich Menschen, die schwarz sind, ja eine ganz andere Form von Rassismus erleben und dass wir als White Passing natürlich komplett das auch anerkennen müssen, dass es ein absolutes Privileg ist. Mhm. Und trotzdem sollte man das natürlich nicht so...
Ich glaube, das sind einfach komplett andere Formen von Rassismus.
Wahrscheinlich, ja.
Also höchstwahrscheinlich,
ja.
Ist einfach nur mein Glaubenssatz an der Stelle. Und die sich ja irgendwo auch abdecken, aber nicht abdecken, falsches Wort.
Mhm.
Die irgendwo auch an einigen Stellen sich treffen, kann man ja so sagen. Aber es ist komplett was anderes. Also das möchte ich gar nicht streiten.
Ja, ich meine, klar, aufgrund deines Aussehens würde jetzt wahrscheinlich niemand denken, dass du aus Polen kommst. So.
Genau.
Ja. Das habe ich ja genauso. Und trotzdem darfst du, ohne dich jetzt vielleicht auch, es gibt ja immer so, man möchte sich ja nicht vergleichen, so, also vielleicht einfach zu sagen, ich habe Rassismus erlebt, ich habe anti-osteuropäischen Rassismus erlebt und das war nicht cool, aber ich sehe, dass du mit schwarzer Hautfarbe irgendwie einfach nochmal ganz anders durchs Leben gehst und ich bin dankbar dafür, dass ich das Privileg habe. Und ich glaube, das ist halt eine Form von so auch so Allyship, so dass man sagt, so ich stehe neben dir und trotzdem ist aber auch anerkannt, dass man eine eigene Geschichte hat. Also ich glaube, das sollte man nicht unter den Teppich kehren.
Nee, auf jeden Fall.
Vor allem, wenn man so einen dollen Anpassungsdruck hatte wie du.
Ja.
Genau, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, ob deine Herkunft jetzt irgendeine Auswirkung auf dein Arbeitsleben hatte?
Tatsächlich nicht. Bis jetzt auf jeden Fall nicht. Ich bin in der Schule auch mega glücklich, da ich nicht das Gefühl habe, dass ich aufgrund von meiner Herkunft oder Identität irgendwie benachteiligt werde. Auch im Museum habe ich eher, wenn ich das so sagen kann, Vorteile, glaube ich zumindest, weil ich die Einzige bin, die da irgendwie auch einen Migrationshintergrund hat. Zumindest was den Namen angeht oder beziehungsweise was die direkte Herkunft angeht. Also heißt nicht, was die Eltern für eine Identität haben.
Ja. So, okay, wir haben ja jetzt irgendwie schon viel darüber gehört, dass du sowohl in der Schule als auch bei der Arbeit und in der Uni jetzt eigentlich immer soweit ganz gut durchkamst, sagen wir es so. Und jetzt sind ja auch ein paar Jahre vergangen. Ich meine, du bist jetzt kurz vor der 30.
Wow,
tut mir leid.
Wie du so sagst.
Und du wohnst jetzt halt dementsprechend ja auch schon seit über 10 Jahren in Berlin. Du hast hier irgendwie deine Community aufgebaut. Du hast irgendwie super viele FreundInnen, so das, was ich halt mitbekomme. Du bist dauernd unterwegs. Bist du dann als Aga die Deutsche unterwegs oder ist da noch ein Teil in dir, der polnisch ist und der auch oft vielleicht dann mal hervorkommt oder kommt er nur in gewissen Situationen hervor? Oder wie fühlst du dich heute? Hast du da irgendwie schon ein Gefühl zu entwickelt oder wo stehst du da gerade?
Annie, das ist so eine gute Frage, weil ich damit selbst ein bisschen Probleme habe, mich zu identifizieren, weil in den sozialen Kontexten, wenn ich nicht danach gefragt werde, woher mein Name kommt, sage ich das auch selbst natürlich nicht, ich komme aus Polen oder ich bin polnischer Abstammung oder gar ich bin Polin. Dementsprechend bin ich als Aga, die den komischen Namen hat, der in dem Türkischen auch irgendwas bedeutet, unterwegs. Wo man, genau.
Dazu kann ich mich leider nicht äußern.
Das weiß ich eigentlich nicht. Und zwar, das heißt irgendwie Chef des Dorfes, wurde mir immer gesagt, von meinen SchülerInnen. Ja, finde ich toll.
Du bist die Chefin des Dorfes.
Auf eine eigene Art, auf jeden Fall. Great. In der Schule, ne? Genau. Genau, aber ich bin ja als die Aga unterwegs, die einfach ja nicht irgendwie besonders auffällt, was ihre Migration angeht. Und ich finde das einerseits sehr, sehr schön, weil das nie ein Gesprächsthema ist und man kann sich auf andere Sachen fokussieren. Irgendwo aber in den Momenten, wo ich dann sage, ey, ich komm am Wochenende nicht, ich fahre zu meinen Eltern nach Polen, wird das immer ein Gespräch. Weil, wieso sind die denn in Polen? Was hast du da für einen Bezug? Und dann muss ich die ganze Geschichte rausholen meistens, weil die natürlich auch alles irgendwo hören wollen. Und dann finde ich, dass das halt sehr viel Raum einnimmt in meiner sozialen Interaktion. Aber dann wiederum, sobald ich das dann gesagt habe, glaube ich aufgrund dessen, dass ich nicht besonders auffalle, was irgendwie meine Sozialisation angeht oder was mein, so wie ich rüberkomme quasi, kann man ja so sagen, meine Verhaltensweisen, wird das dann halt einfach sehr schnell vergessen oder einfach nur als Information wahrgenommen. Oder vielleicht sind das einfach die Menschen, mit denen ich abhänge, die einfach nicht unbedingt da einen Wert drauf legen. Kann auch sein.
Mhm. Die Frage ist ja aber auch mehr, legst du einen Wert da drauf oder nicht?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ich fühle mich sehr wohl, wenn das eher ein Fanfact bleibt, wenn überhaupt. Ich glaube, ich fühle mich sehr wohl, wenn es nicht danach gefragt wird.
Das heißt, du bist die Deutsche mit polnischen Wurzeln?
Ja, schon. Okay. Kann ich sagen.
Okay, das heißt, du bist nicht die Polin, die nach Deutschland gekommen ist.
Ja, nee, tatsächlich. Ich sehe mich auch tatsächlich nicht so. Und ich weiß, das ist tatsächlich super absurd, wenn man sich meine Geschichte anhört oder anschaut.
Ich finde es halt so krass, weil du nicht in so einem frühen Alter nach Deutschland gekommen bist, weil das ja oft, das hört man oft von Menschen, die halt irgendwie, weiß ich nicht, mit 2, 3 oder sowas nach Deutschland kommen, die kennen ja eigentlich auch nichts anderes, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal eine andere Sozialisation, die du dann auch durchlebst. Und das finde ich so spannend, dass du halt in so einem sehr wichtigen und prägenden Alter nach Deutschland kommst und dass diese polnische Identität, jetzt sage ich mal aus welchen Gründen auch immer, einfach komplett ablegst und sagst so, ne, das bin jetzt ich, bin jetzt quasi neuer Aga, ich habe halt noch diesen Namen, aber der Rest hat sich einfach verändert und das finde ich spannend. Und ich frage mich so ein bisschen, steckt da halt, sagen wir so, steckt da vielleicht doch Schmerz hinter auf irgendeiner Ebene? Mhm. Also ist das vielleicht auch gerade noch so ein Prozess? Und reden wir da vielleicht in 5, 6 Jahren anders drüber? Oder ist das halt was einfach auch okay ist? Also das will ich auch überhaupt nicht abstreiten, dass sowas auch völlig in Ordnung sein kann. Würde mich nur interessieren, wie da so dein Weg quasi weitergeht, weil ich finde, also was bei mir einfach jetzt gerade total aktiv ist, ist halt dieses, ich fühle mich halt einfach nicht komplett deutsch. So, und ich fühle mich irgendwie auch türkisch. Und das ist auch was, wo ich schon oft geredet habe, aber es ist verwirrend. Es ist für mich identitär verwirrend. Und das ist einfach seit ein paar Jahren, ich würde jetzt mal sagen, so seit 3, 4 Jahren ist das sehr aktiv in meinem Kopf und umtreibt mich auch wirklich viel. Deswegen finde ich es einfach spannend, dass du sagst, nö, eigentlich bin ich fein so, wie es ist.
Ja. Ich glaube, ich habe das einfach irgendwann mal klar definiert. Ich meine, geprägt ist es ja auch irgendwo davon, dass ich selbst lesbisch bin. Und das in Polen eher auf eine Abneigung stößt.
Kann man so sagen?
Ja. Das hast sehr du sehr vorsichtig ausgedrückt,
ganz, diplomatisch. Ganz vorsichtig diplomatisch ausgedrückt,
ganz genau. Und ich mich einfach in Deutschland, was das angeht, auch einfach frei fühle. Und ich glaube, da ich in Polen nur Homophobie erfahren habe bis jetzt, hat das auch noch stärker dieses Gefühl geprägt, mich eher mit der deutschen Identität irgendwie dazu zu beschreiben, würde ich sagen.
Ja, das ist spannend, weil ich glaube, das geht vielen Menschen so, die irgendwie, sag ich mal, aus beiden Richtungen, aus beiden Kulturen kommen oder aus mehreren Kulturen. Weil ich mir zum Beispiel auch, also viele Leute fragen mich ja, wie gehst du nicht mal in die Türkei oder so? Willst du dich mal leben oder ein Erasmus machen oder was auch immer? Ja, würde ich gerne, aber ich habe das Gefühl, ich kann da nicht hundertprozentig ich sein. Mhm. So, weil egal, ob ich jetzt bi wäre oder ne, so, ich meine, ist ja für manche Leute noch das kleinere Übel, weil man steht ja auch auf Männer. Ja. So ungefähr. So, oder das wäre egal, weil ich würde mich nicht in meiner in der anderen Identität, die ich noch in mir trage, einfach null sicher fühlen.
Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Für mich ist es wichtiger, diese nicht heteronormative Identität zu haben, also diese lesbische Identität, die mich total ausmacht, einfach frei leben zu dürfen, als mich als Polen zu bezeichnen. Mhm. Ja? Also ich möchte gar nicht abstreiten, dass in Polen ja auch lesbische oder homosexuelle Menschen leben. Es ist bloß, die Situation da ist so schwer, dass ich mich gar nicht damit befassen möchte. Und ich möchte meine Identität irgendwo feiern. Und ich gab es das Gefühl, ich kann das mehr in Deutschland machen als natürlich irgendwo in Polen.
Hat man ja gesehen auf dem CSD in Köln letztes Wochenende. Naja, total fairer Punkt. Ich glaube natürlich, was man auch jetzt sagen muss, ist, dass es in Polen ja jetzt gerade auch bergauf geht nach den letzten Wahlen. Ich habe gehört, dass es auch sofort zur Debatte stand, dass man diese LGBTQI-freien Zonen direkt aufhebt.
Ja.
Und da ist auf jeden Fall gerade eine Verschiebung endlich, nachdem ja wirklich lange rechtsnationale Parteien oder vor allem eine an der Macht waren. Mhm. Und da bin ich jetzt gerade sehr hoffnungsvoll, dass sich das verändert. Mhm. Und es ist schön, wenn die Nachbarn quasi da auch anfangen, weil ich meine, auch wir haben den Rechtsruck und auch wir sehen uns ja immer mehr eingeschränkt, auch in unserer Freiheit, ne? Das wollte ich noch mal ganz kurz dazu erwähnen, dass da vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont ist, sodass du vielleicht irgendwann sagen kannst oder könntest, wenn du wolltest, ich bin Polin, aber ich bin auch Deutsche und ich bin auch lesbisch und ich bin da stolz drauf, auf alle drei Identitäten in mir. Aber wie gesagt, das muss auch nicht sein und das ist auch voll fein, wenn du das nicht so sagst. Und trotzdem würde mich jetzt so als Abschlussfrage natürlich interessieren, bist du denn heimatlos?
Ich glaube, irgendwo schon. Ich glaube, irgendwo schon.
Du bist die Erste, die Ja sagt.
Ja, echt?
Okay. Ja.
Ja, ich bin schon heimatlos. Also wenn ich in Deutschland bin, habe ich Momente, wo ich denke, hey, ich bin zu Hause, es ist alles toll. Aber sobald irgendwelche Probleme aufkreuzen, denke ich mir jedes Mal, ach komm, kann ja hier weg. Ne? Ich kann ja auch woanders hin, ich kann ja auch zurück nach Polen. Und da kommt auf einmal mein Ursprungsland ins Spiel. Ich muss denken, woher komme ich überhaupt auf diese Idee?
Mhm.
Aber wenn ich in Polen bin und da meine ganze Woche irgendwie verbracht habe, denke ich mir dann auch wiederum, gut, ich möchte jetzt wieder nach Hause zurück. Und in diesem Kontext ist mein Zuhause halt wieder Deutschland.
Und Berlin.
Und Berlin primär, ja.
Okay. Ja, das ist doch, also ich meine, Heimat kann sich ja auch verändern, langfristig.
Und ich meinte ja auch, ne, das ist für mich ja eher Zusammengefüge von Menschen. Und ich glaube, das ändert sich natürlich hier nach der Lebenssituation.
Mhm.
Ja.
Okay, aber aktuell würdest du sagen, du fühlst dich so rein, vielleicht, wie sagt man, so herkunftsmäßig, so was man so klassisch als Heimat definiert, ist der Ort, wo du herkommst.
Mhm.
Würdest du sagen, das fehlt dir gerade so ein bisschen? Oder bist du noch im Prozess?
Das fehlt mir ein bisschen und wenn ich danach gefragt werde, muss ich auch sehr stark überlegen.
Okay.
Ich habe keine Parade, also keine Antwort, die ich dann auch schneller geben kann.
Okay.
Ja, okay. Ich glaube, es ist ein Prozess.
Ja, so wie alles.
Ja.
Ja. Okay, wir sind am Ende unserer Folge. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du heute bei mir warst und über deine Lebensgeschichte gesprochen hast und uns hast teilhaben lassen.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Gerne, immer wieder gerne. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen und dich auch noch mal ein bisschen besser kennenzulernen.
Ja.
Und ich freue mich, wenn ihr, liebe HörerInnen, da vielleicht auch was mitnehmen konntet und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und da bleibt mir nur zu sagen, tschüss Aga, wir sehen uns auf dem nächsten CSD.
Auf jeden Fall, nächste Woche in Berlin.
Bye, bye.
Heimatlos, der Podcast von und mit Alicia Tanoku.